Herzlich willkommen zum The Path of Purpose Podcast, dein Podcast für Leadership, große Visionen und Persönlichkeitsentwicklung. Ich bin Simona Deckers, Leadership Advisor und Gründerin von Shanti Company. Meine Mission ist es, Menschen mit zeitlosen Lebens- und Erfolgsprinzipien zu empowern, ihre Visionen lebendig werden zu lassen und ihre Leadership-Potenziale zu entfalten. Leadership und persönliche Weiterentwicklung sind die Fähigkeiten, die uns Sinn erschließen, uns privat und beruflich weiterbringen und erfüllen. Das bringt dir dieser Podcast näher. Du hörst faszinierende Interviews mit Thought-Leadern, inspirierenden Menschen, die über ihre Visionen, aber auch über ihre Erfahrungen und Herausforderungen in ihrem Leben sprechen. Du bekommst transformierende Impulse, hörst Diskussionen, die den Nerv der Zeit treffen und bekommst Antworten auf die großen Themen und Fragen von Wirtschaft und Gesellschaft. Es gibt auch Solo-Folgen mit mir zu aktuellen Leadership-Themen. Mit diesem Podcast möchte ich dich inspirieren, mitreißen und motivieren für Leadership, Innovation und Entwicklung. Mach dir Notizen und stell dich auf Aha-Momente ein. Teile diesen Podcast mit deinen Freunden und Kollegen. Die Welt braucht mehr gutes Leadership, den Fokus auf Lösung und Positivität. Los geht's! Herzlich willkommen zu einer neuen Folge im The Path of Purpose Podcast. Heute mit Vera Starker, Keynote- und TEDx-Speakerin, Spiegel-Bestseller-Autorin, Wirtschaftspsychologin, systemische Organisationsentwicklerin und Co-Founderin des New Work Innovation Garage. Herzlich willkommen, Vera.
Ja, ganz vielen Dank für die Einladung, Simona.
Ja, ich freue mich auch, Vera. Du bist, also man hat es schon gehört in der Einleitung, du hast sehr viele Hüte auf. Du hast eine Karriere zwischen Wissenschaft, Beratung, Autorin. Was treibt dich an, Organisationen und Menschen durch Veränderung zu begleiten?
Ja, ich glaube, das ist die Neugier. Das ist die Überschrift, glaube ich, für alles. Ich bin ja ursprünglich Rechtsanwältin und habe ja auch Fusionen begleitet und habe immer gedacht, Donnerwetter. Wir haben juristisch einen lupenreinen Betriebsübergang geschaffen und die Leute wollen gar nicht zusammenarbeiten. Ein Mirakel. Ja, wie gehen wir damit um? Und ich mag immer die Dinge gern verstehen. Deswegen lese ich auch gern so viel und die schlauen Gedanken von anderen Menschen, weil es mir hilft, die Sachen zu verstehen, Zusammenhänge zu sehen. Und so habe ich mich eigentlich durch mein Leben gehangelt. Ich habe auch viele Fort- und Weiterbildungen gemacht, habe ja auch mehrfach studiert, weil immer der Gedanke so war, Mensch, das, wenn ich das verstehe, dann kann ich anders damit umgehen.
Ja, das kann ich auch sehr gut nachvollziehen. Ich bin tick da ähnlich. Was hat dich dann dazu gebracht, auch Next Work Innovation Garage zu gründen?
Wir haben mich ja viel mit dem Thema New Work beschäftigt. Sehr viel. Ich habe das Glück gehabt, auch noch kurz vor seinem Tod mit dem Friedhof Bergmann in Kontakt gestanden zu sein, weil ich so ein Buch über eine Fabel über eine kleine Ameise geschrieben habe, die eben nach New Work geht. Und seine ganze Philosophie hat mich unglaublich fasziniert. Die ist ja deutlich größer als das, was wir in der Wirtschaft sehen. Das ist ja eine Sozialutopie, die hat ja eine andere Größenordnung. Und für mich war das so spannend. Und dann habe ich aber gesehen, dass dieses Thema New Work so ein bisschen auch in den falschen Hals gekommen ist, auch medial sehr oberflächlich beantwortet wurde. Und irgendwann waren wir am Punkt, wo ich sagen würde, da war es fast schon auf rote Sofa-Niveau.
Ja, absolut.
Und dann habe ich gedacht, gut, das Ding muss...
Und Kicker.
Ja. Ne? Und dann habe ich gedacht, okay, das Thema muss ich irgendwie anders nennen. Und bin durch Zufall auf ein Bild gestoßen von dem Gründungsort im Silicon Valley. Das ist nämlich die Garage von Hewlett Packard. Und diese Garage ziert jetzt auch das Eingangsbild. Das ist das Eingangsbild in unserem Think Tank. Weil ich gedacht habe, eigentlich sitzen wir jetzt auch wieder in so einer Garage und überlegen, wie geht's denn da weiter? Was können wir auch wirklich neu machen? Was ist das Nächste, was kommt? Aber im Sinne einer Entwicklung. Und so ist das dann geboren. Ne, Innovation und das Nächste und ist den Kern von New Work aber auf jeden Fall aufnehmend, weil das ist in den 70ern richtig gewesen, wo der Frithjof das entwickelt hat und es ist heute noch richtig.
Ich bin auch ein sehr, sehr großer Fan von ihm und finde auch, dass das falsch verstanden wurde, in falschen Hals gekommen ist und sehr so populär, auf so eine sehr populäre Art und Weise interpretiert wurde, auch eine sehr einfache Art und Weise. Wir machen da jetzt mal Transformation sehr einfach.
Ja, das ist so eine Trivialisierung.
Ja, total.
Bei sozialer Dynamiken, absolut.
Ja, total. Gab es denn in deinem eigenen Leben, du hast gerade von deiner Jurakarriere gesprochen, einen Wendepunkt, wo sich deine Sicht auf Arbeit und Führung grundlegend verändert hat? Also vielleicht nochmal, weil du sagtest, okay, wir haben das so lupenrein hingekriegt und die Leute wollten dann nicht arbeiten. Gab es dann nochmal einen anderen Punkt, dass du sagst, Mensch, Führung muss anders sein oder Menschen müssten in Führung anders sein oder wie nimmt man Leute mit? Ne? Also die Zuversicht, deine ganzen Bücher, die du geschrieben hast, ja, da würde mich sehr interessieren, wie du.
Also ich würde mal sagen, also fachlich das Einschneidendste, das war meine hypnosystemische Ausbildung. Ich habe bei dem Dr. Gunter Schmidt gelernt über 2,5 Jahre und der ist auch Vorwortgeber für mein erstes Buch. Ich glaube, ohne den hätte ich kein einziges meiner Bücher geschrieben. Das ist wirklich ein Mentor für mich. Und diese radikale Überzeugung von dem Gunter, dass die Lösung gegenüber sitzt, die er in wirklich heftigsten Lebenslagen von Menschen radikal aus voller Überzeugung anwendet, der hat mich unglaublich berührt. Ja, das ist, weil letztendlich sind wir ja auch gesellschaftlich tayloristisch sozialisiert, ob das in der Kita ist, in der Schule ist. Das hängt da ja alles noch mit in diesem System und dieses und wird eben häufig, wenn wir es nicht schaffen, wird es eben kritisch bewertet und diese ganzen Loops, die da entstehen. Und das hat mich unglaublich berührt. Und da weicht er auch nicht von ab. Also es ist wirklich selbst die härtesten Fälle, ja. Da bleibt er stabil und das hat mich auch animiert. Und so ist eigentlich das erste Buch entstanden, dass ich gesagt habe, wenn Veränderungsprozesse in Organisationen, wenn man sie hypnosystemisch denkt, dann machen wir wirklich fast alles falsch. Und so ist das erste Buch entstanden, wo ich einen klassischen Veränderungsansatz, den immer noch bekanntesten von John Kotter aus Harvard, habe ich gegenübergestellt den hypnosystemischen Perspektiven. Wie würde man das, was der da postuliert? Also sein großer Verdienst ist ja, dass er überhaupt der Erste war, der mal einen Ansatz ins Leben gebracht hat. Aber wie würde das aus hypnosystemischer Sicht eigentlich anders gehen? Ja, und das, also da ist dann so ein Fachschinken raus geworden, der wirklich nicht so leicht zu lesen ist, aber wo ich mich manchmal selber frage, wann ich das geschrieben habe. Aber das hat das ganze Arbeiten total verändert, auch meine Transformationsbegleitung vollständig verändert. Und ich würde sagen, es war ein Wendepunkt. Und ich habe ja vorher schon Systemtheorie studiert in Augsburg und in Amerika. Und auch dieses, also ein radikaler Konstruktivismus, das war alles super, super, super. Hat mir die Welt an vielen Stellen erklärbarer gemacht, aber das Hypnosystem geht einfach einen krassen Schritt weiter. Und das ist mir das. Also der Hypnoteil kommt aus der Hypnotherapie. Es geht zurück auf Milton Erickson, das ist auch ein Lehrer quasi von dem Gunter Schmidt. Und das kann man abkürzen mit strukturiertem Arbeiten mit unbewussten Prozessen. Also wir nehmen uns A vor und gucken uns dabei zu, wie wir B machen. Und das ist, glaube ich, ein Phänomen, was jeder kennt. Und meistens sagen wir dann, ach, habe ich B wieder nicht geschafft.
Ja.
Also wir gucken eher dann kritisch drauf. Das Hypnosystemische würde jetzt nicht sagen, jetzt habe ich, bin ich auch zu blöd für B, ja, wieder nicht geschafft, sondern es würde sagen, was ist in A, was für dich diese Relevanz hat? Also wird sofort versucht, die Logik zu verstehen. Und das ist ein wirklich komplett anderer Blick auf die Dinge. Und wenn wir auf Transformationen in Organisationen gucken, ne, über 80% scheitern, da gibt es ja auch Langzeitstudien zu. McKinsey hat jetzt kürzlich, glaube ich, ist auf über 70% gekommen, wie auch immer, es ist zu viel. Und das zum Beispiel untersuchen die Katharina und ich gerade in der großen Studie, inwieweit die negativen Vorerfahrungen auf der limbischen Ebene schon dazu führen, also vor dem bewussten Denken schon dazu führen, dass die Party schon gelaufen ist, wenn wir nur Change hören. Und welche unwillkürlichen Prozesse angestoßen werden. Und jetzt muss man sich vorstellen, sind wir ja 80-85% des Alltags im Zwischenhirn, sind wir nicht im bewussten Denken. Das heißt, da liegt die Steuerung. Und insofern ist das, was da passiert, für uns, auch für Transformation, immens wichtig.
Absolut, absolut. Ich meine, das ist ja dieses Eisbergmodell, dass das Unbewusste den allergrößten Teil ausmacht. Ja. 90% sogar, ne?
Ja, und deswegen ist diese Fragestellung, wie können wir eigentlich strukturiert mit diesen unbewussten Prozessen auch in Transformationen arbeiten, ist unglaublich wichtig und das ist nicht trivial. Wer das zum Beispiel in Bravour gemacht hat, war der Peter Kruse, Professor Dr. Peter Kruse von Next Practice, der leider früh verstorben ist. Die haben ja, ich glaube 2014 war es, also diese legendäre Studie im Auftrag des INQUA gemacht, also Bundesministerium für Arbeit und Soziales, wo sie tiefenpsychologisch auch Führungskräfte befragt haben in mehrstündigen Interviews. Und der Riss, der sich damals gezeigt hat, auch der Werteriss, das ist das, was wir heute sehen. Also das war quasi, das hatte Prognosequalität, was die da gemacht haben. Aber sie haben diese inneren Bilder quasi aktiviert, die im Zwischenhirn sind und nicht eben das kognitive Denken angesprochen.
Ja, genau. Das ist spannend, weil in unserer Businesswelt, in der westlichen Businesswelt, wird die Logik, die Analyse, die Beweislage, das Materielle so enorm hoch gewertet.
Ja, und da kann ich immer nur ein bisschen drüber lächeln.
Ja, ja, das kann ich mir vorstellen jetzt, nachdem ich dich gehört habe. Ja.
Und ich sage ja immer, das ist auch eine Logik,
ja,
auch eine Analytik, aber auf einer anderen Ebene.
Viele Unternehmen sprechen heute von Agilität, Transformationsprozessen, wichtigen Change-Prozessen, aber diese alten Strukturen werden immer weiter gelebt. Und woran erkennst du, ob so, ja, ich sag mal New Work oder diese Transformation tatsächlich gelingt und wirklich auch von innen heraus gelebt wird oder ob das nur ein Etikett ist und beim nächsten, ja, ich sag mal bei der nächsten Kurve sofort den Leuten um die Ohren fliegt?
Also ich mache grundsätzlich, wenn ich angefragt werde, immer Interviews mit der CEO, männlich, weiblich, divers, weil ich gucken muss in dem Gespräch, ein Gefühl bekommen muss, ob die Person mir gegenüber bereit ist, sich selber zu verändern. Und wenn das nicht der Fall ist, dann bedanke ich mich für das Gespräch und gehe. Weil das einfach, also ich habe mir so viel blutige Nasen geholt, wo ich dann selber ins System gefallen bin, versucht habe zu kompensieren, als Berater Postbote agiert habe zwischen den Ebenen. Also diese ganzen Phänomene, die man als Berater, Beraterin kennt. Und das mache ich seit ein paar Jahren einfach nicht mehr, weil ich verstanden habe, dass das nicht lösbar ist und dass ich finde es auch ehrlich gesagt nicht fair, die Leute in Workshops zu setzen, mit denen an irgendwas zu arbeiten, wohl wissend, dass man eigentlich aus der Erfahrung heraus schon sagen kann, das wird hier nichts. So, deswegen guck, das ist das Erste und ich stelle auch diese Frage, sind Sie bereit, sich selber zu verändern? Und dann gibt es eben sehr unterschiedliche Reaktionen. Die einen sagen, wieso ich? Das ist so reflexhaft. Jetzt sage ich, ja. Wissen Sie, entweder haben Sie einen großen Einfluss auf Ihre Organisation und dann ist es, gebietet es natürlich die Logik, dass wenn die was anders machen sollen, dass wir was, ne? Das ist irgendwie total logisch. Oder Sie haben gar keinen Impact auf Ihre Organisation. Und dann müssen die sich verändern und sie können so weitermachen wie bislang. Und jetzt weiß ich nicht, wie ist es denn bei ihnen? Und da können halt manche gut mit umgehen und manche beenden dann von sich aus den Termin. Also das in der Regel höflich. Aber das ist für mich so ein Post, also so ein Pre-Test quasi. Und wenn ich gucke sehr auch auf Arbeit als Lebenszeit. Ja, wenn ich arbeite, ist es meine Lebenszeit, die ich investiere. Und ich möchte gern erfolgreich sein mit dem, was ich tue. Das heißt, ich habe eine gewisse Abhängigkeit davon, dass die C-Level-Ebene auch wirklich bereit ist, sich zu verändern. Und wenn nicht, dann verbringe ich unter Umständen 1-2 Jahre in einem Projekt, wo ich permanent kontinuierliches Gefühl von Scheitern habe. Und das möchte ich mir auch selber überhaupt nicht zumuten. Also das ist der erste Test. Und was ich immer mache, wenn quasi diese Hürde übersprungen ist, dass ich gemeinsam mit der Katharina zusammen eine Transformationsdiagnostik entwickelt habe, wo hypnosystemische Elemente drin sind, weil wir Transformationen nur noch datenbasiert machen. Es ist so komplex geworden. Und ja, ich glaube, ich habe eh schon nie an Ampelcharts geglaubt, weil sie in der linearen Fantasie im komplexen System sind. Aber mittlerweile gehe ich da auch gar nicht mehr rein. Sondern mittlerweile sagen wir machen Wirkungsmessung. Da spielt halt die Musik. Und es sind auch nicht, sieht ein bisschen aus wie eine Mitarbeitendenbefragung, ist aber keine, sondern wir generieren Daten, wo wir statistisch hinterher auch Auswertungen fahren können, Korrelationen, Regressionen rechnen können. Ein großer Klinikkomplex, das sind 17.000 Mitarbeitenden, die wollen auf Rollen- und kompetenzbasiertes Arbeiten umstellen. Und das Ziel ist, dass es den Patienten besser geht. Und das heißt, wir erheben Patientendaten, wir erheben betriebswirtschaftliche Daten, wir erheben Transformationsdaten und hinterher korrelieren wir und sagen, ist das mehr Servant Leadership da ist und ist das mehr Empowerment da ist, führt es dazu, dass wirklich auf der Patientenseite messbar was passiert? Weil wenn nicht, sind wir aber falsch abgebogen. Das heißt, wir stellen uns nicht nur unseren Ergebnissen, sondern wir versuchen, das Management dafür zu gewinnen, datenbasiert, also wirksamkeitsbasiert, um die Transformation zu steuern. Absolut. Also in der Regel finden wir keine guten Daten vor, weil der Trend in den Organisationen gerade in den letzten Jahren war klassische Zufriedenheitsbefragung. Empirisch betrachtet ist Zufriedenheit nicht messbar. Also wir können diese Daten gar nicht nutzen. Das heißt, das wird dann neu aufgesetzt und das wird auch spezifisch für das Unternehmen und die Zielstellung entwickelt. Also da sind zwar ein paar psychologische Konstrukte drin, die immer ein Kernelement sind, aber wir versuchen schon, das reinzuarbeiten. Was wir vor allen Dingen reinarbeiten, sind so die Dilemmata, die in der Organisation da sind. Ne? Wir alle wollen Agilität und gleichzeitig wird kontrolliert. Alle wollen, ne? Also du lachst schon, du weißt genau, wovon ich spreche. Und die Dinger versuchen wir auch prägnant zu messen, weil da hängen dann einfach letztendlich auch Managemententscheidungen hinter. Zu sagen, Leute, Ambivalenz heißt, einen Preis müsst ihr bereit sein zu zahlen. Ja, und in der Regel lässt man ja das mittlere Management versuchen, diese Ambivalenzen immer auszupendeln. Da haben ja nicht mehr so viel die Leute die Lust drauf, weil dann werden sie noch als Lähmschicht beschimpft, weil sie so viel mit der Auspendelei irgendwie befasst sind. Und wir versuchen, diese ganzen Phänomene eben nicht zu generieren, sondern wirklich zu sagen, so liebes Management, ihr wollt das und das ist wie im echten Leben, ne? Weil es geht halt nicht, welchen Preis seid ihr bereit zu zahlen und wo liegt der Kompromiss und was braucht ihr, damit ihr das auf die Beine stellt? Also die Konstrukte, die wir immer messen, ist psychologische Sicherheit und psychologisches Empowerment, weil wir da natürlich implizit die Studienlage nutzen, also die Evidenz, die schon da ist. Wenn wir wissen, das Empowerment ist hoch, dann wissen wir auch, was das sagt über Bindung, über Führung. Also wir können diese Rückschlüsse ziehen. Wenn wir sehen, die psychologische Sicherheit ist hoch, dann wissen wir können steiler in den Prozess einsteigen, als wenn sie niedrig ist, wo wir erstmal im Vorfeld an diesem Faktor, also eine Readiness eigentlich herstellen müssen. Und es sind eben spezifische hypnosystemische Faktoren. Das eine ist, wir haben eigentlich die Menschen die Veränderungshistorie erlebt. Weil wir haben ja diese Rückspiegelfunktion im Gehirn und wenn ein neuer Impuls kommt, sagst du, Gehirn hatten wir schon, war scheiße, sieh zu, dass du wegkommst. Und das passiert halt vor dem bewussten Denken. Und das heißt, die Party ist unter Umständen schon gelaufen, bevor sie überhaupt angefangen hat. Und deswegen müssen wir verstehen, was hat denn die Organisation gelernt? Und da zeigt sich auch der Unterschied im hypnosystemischen Arbeiten, wenn jemand sich dreimal engagiert hat. Und beim vierten Mal, wenn der neue Prozess kommt, der sagt, ach, die Scheiße mache ich nicht nochmal mit, dann kriegt die Person meistens einen Widerstandsstempel. Das ist das, was reflexhaft passiert, die ist im Widerstand. Und dann kriegt die Führungskraft die Aufgabe, diesen Widerstand zu brechen. Solche Wörter werden da ja, es gibt ja sogar Seminare, wie sie den Widerstand ihrer Mitarbeiter brechen und so. also hochmartialisch, finde ich. Aus der hypnosystemischen Perspektive würde ich sagen, ist das eine kerngesunde Reaktion. Dass jemand, der dreimal vor die Pumpe gerannt ist, nicht beim vierten Mal sagt, juhu, ich darf wieder vor die Pumpe rennen, weil die Person ja gelernt hat. So. Und das heißt, für die Prozessgestaltung muss ein Unterschied gemacht werden, der einen Unterschied macht. Der auch in der unwillkürlichen Wahrnehmung dazu führt, dass der neue Impuls durch den Hippocampus nicht in die alte Kiste geworfen wird. Denn das, also das Konzept wird ja immer bekannter, was irgendwie gut ist. Jetzt gibt es ja schon wieder die ersten pfiffigen Berater, die es schon wieder abmoderieren und irgendwelche neuen Konzepte dahin schieben. Ich halte das für ein Basiskonzept, was aber eben auch nicht diesem Hype, also nur weil die hoch ist, ist nicht alles gut. Also wir haben auch immer eine Relation zwischen der empfundenen Sicherheit und den Anforderungen. Also wenn zum Beispiel die Anforderungen zu niedrig sind, psychologische Sicherheit hoch, dann wird es eine gemütliche Veranstaltung, aber mit Sicherheit nichts Innovatives. Oder wo Menschen rausgehen und sagen, ich habe heute richtig was gerockt. Weil wir brauchen ja auch, das wissen wir aus der Forschung, so zum Beispiel von Bandarbeit, wir brauchen ja auch ein gewisses Erregungsniveau, Neues ausprobieren dürfen und auch sich mal herausgefordert fühlen dürfen, ambitioniert ist, um wirklich auch ein Selbstwirksamkeitserleben zu bekommen. Also insofern müssen wir die Sicherheitserleben immer in Relation setzen zu den Anforderungen, so hat die Amy Edmondson ja ihr Modell auch aufgebaut. Also insofern ist es für uns eine wichtige Kennzahl, aber nicht die alleinige. Und ich erlebe das so, je größer das Konstrukt, je konzerniger das Konstrukt, umso weniger stabil ist das. Dann finden wir es in einzelnen Teams, weil einfach die Führungskraft in der Lage ist, das herzustellen, aber das Gesamtkonstrukt hat unter Umständen eine sehr niedrige Sicherheit. Und das ist, erklärt sich eigentlich auch von alleine.
Ja.
Wir haben aus meiner Sicht in diesen großen Konzernen, da steckt der Taylorismus noch so im Jackett. Ne? Manager, die Manager managen, die Manager managen und die Manager managen. Da passieren Dinge, wo ich, also versuche das dann nicht abzuwerten, sondern eher so Donnerwetter. Also ich hatte kürzlich einen Coaching-Klienten aus einer Bereichsleiterebene unterhalb des Vorstands in einem 100.000-Mann-Konzern, einem bekannten Konzern, der kam dann, weil er quasi ein Abfindungsangebot gekriegt hat und das hat richtig was mit ihm gemacht, weil er war nämlich 20 Jahre da. So. Und dann habe ich gesagt, okay, jetzt wechseln wir mal krass die Seite. Gibt es irgendwas, was positiv darin ist? Und dann hat er gesagt, wie aus der Pistole geschossen, ich muss nicht mehr in den Schweißaufzug steigen. So, was ist denn der Schweißaufzug? Dann hat er gesagt, naja, es gibt den direkten Aufzug in die Vorstandsetage. Und den nennen wir bei den Führungskräften Schweißaufzug, weil man weiß, wenn man da hingerufen wird, dann kriegt man richtig auf die Fresse. Wortwörtlich. Man kann den Angstschweiß in diesem Aufzug riechen. Das sind Momente, wo ich denke, das ist krass. Also, so, das wird in Mittelständler, ich sag's mal vorsichtig, selten passieren. Also natürlich gibt es auch, na, wer jetzt zum Beispiel sehr in der Diskussion auch immer war, ist Wolfgang Rupp, so als Patriarch und so, man hat ja auch viel Label bekommen. Ja, das war aber jemand, der, wenn er einen Maschinenpark angeschafft hat, hat er das nicht in seiner Management-Etage entschieden, sondern ist zu einem Fachexperten gegangen und hat gesagt, so, das ist der Rahmen und ihr dürft jetzt bitte aussuchen, welches wir nehmen, weil ihr müsst mit den Sachen arbeiten. Das finde ich sehr modern. Also insofern, ich glaube, wir können es pauschal nicht sagen, aber dieser tayloristische Korsett, dieses Korsett, was noch in den großen Einheiten da ist, was zum Beispiel der Bill Anderson bei der Bayer AG gerade versucht, massiv aufzubrechen, ist der mutigste Prozess aus meiner Sicht, den es gerade in ganz Deutschland gibt. Das ist der einzige Weg.
Also über, ich sag mal so, andere Hero, also richtig so ein Hero, ne? So, aber eine ganz andere Figur, die ja aus einer ganz anderen Ecke kommt. Also da finde ich es auch sehr mutig vom Aufsichtsrat, ja, diese Art von Führungskraft oder CEO zu bestellen. Also eine große Wette auch einzugehen.
Total. Ja. Total. Und wenn man jetzt die Historie anguckt, die haben mindestens 5 sehr teure, sehr umfängliche, große Restrukturierungen hinter sich. Und wenn man mal ganz ehrlich hinguckt auf die Effekte, vor allem auf die Langzeiteffekte, dann sind die mau. So, und dann muss man, und nichtsdestotrotz gebe ich dir total recht, dann ist es immer noch mutig zu sagen, okay, wir machen das krasse Gegenprogramm. Also ich glaube, krasser konnte das Gegenprogramm nicht sein. Aber wir haben verstanden, dass diese klassische Art von Restrukturierung nicht funktioniert. Und das Verrückte ist ja, dass es ja trotzdem, also ich beschäftige mich sehr viel mit Restrukturierung auch, ne, auch mit der Frage, wie kann qualitative Restrukturierung eigentlich erfolgen, weil das sind ja alles quantitative Restrukturierung. Die sitzen auf Cost-Cutting, sitzen auf Downsizing. Und weil eigentlich wissen wir aus der Wissenschaft heraus die ganzen Effekte.
Ja.
Aber in einer linearen Welt, und das sehen wir, wenn die Unternehmen das machen, die Börsenwerte gehen sofort hoch.
Ja, aber das ist ja gerade das, was man auch hinterfragen darf. Also die Börsenwerte gehen hoch. Das heißt, Trader kaufen oder verkaufen. Ich meine, das ist nie, man sagt immer der Markt. Das hört sich dann wie so ein System an, ne?
Ja.
Als wäre das irgendwie so anonym, so der Markt reagiert. Na, es sind Trader im Floor, die auf Anweisung kaufen oder verkaufen.
So, das ist aber genau, das ist exakt der Punkt, zu sagen, da gucken wir aus so unterschiedlicher Brille drauf. Weil wenn ich zum Beispiel sehe, wie das Downsizing, also der Personalabbau, was da so passiert und wie das passiert, dann kann man relativ klar sagen, ob Survivor-Effekte eintreten oder nicht. Gerade bei Organisationen, Konzernorganisationen mit langen Erwerbsbiografien, ist so sicher wie es Amen in der Kirche, dann wissen wir, dass das die Produktivität stark mindert. Das wissen wir einfach. Also das braucht man nicht zu orakeln. Und diese Effekte, die Survival-Effekte, zeigen sich aber nicht linear an der Bilanz. Sondern was sich linear an der Bilanz zeigt, ist, dass wir weniger Personalkosten haben. Und deswegen ist dieser Ersteffekt so handlungsleitend dann zum Beispiel für Trader. Aber er ist ein Blindgänger.
Ja, total. Mhm. Ich glaube, wir haben weniger Personalkosten, aber Erfahrung geht, Kompetenz ist gegangen. Dieses neue System kann das den Weggang der Leute, die nicht mehr da sind, auffangen. Wie strukturieren die sich? Und oft ist das nicht gut, was dann kommt.
Kein Unternehmen wird schlauer, innovativer oder schneller. Mhm. Klassische Restrukturierung.
Ja.
Das muss man einfach mal so sagen. Das heißt, es kann gar nicht nachhaltig sein. Und das sieht man ja auch, durch die Hintertür kommen dann die Leute dann doch wieder oder andere Leute, neue Leute. Und das ist der Unterschied für mich. Deswegen ist das Thema qualitative Restrukturierung für mich total interessant. Wie kann man eigentlich nachhaltig Arbeit so transformieren, dass sich die Effizienz erhöht? Da habe ich mit der Katharina zusammen ja auch die Forschung zum Thema fokussiertes Arbeiten. Wie viel wir eigentlich verlieren über die Art, wie wir arbeiten. Das sind 5 Tage pro Person pro Monat. Also wir reden hier über wirklich große Größenordnung. Wo wir sagen können, alleine wenn man das schon eliminieren würde, das würde die Produktivität massiv steigern, das würde den Stress senken, das heißt, wir würden Krankenquote senken. Auch wenn es sich jetzt sehr linear anhört, das sind natürlich systemische Wirkungen. Und das wäre für mich so ein Punkt zur qualitativen Restrukturierung.
Mhm. Unternehmen, die müssen heute auf Krisen reagieren mit diesen kurzfristigen Maßnahmen, von denen du gerade gesprochen hast. Und wie kann es Unternehmen gelingen, anpassungsfähig zu sein, das als Kernkompetenz zu haben und das aber nicht irgendwie nur als Notlösung zu sehen und dann danach irgendwie doch wieder so weiterzumachen? Also wie gelingt wirklich so eine tiefe Transformation? Ohne Lippenbekenntnis, ohne, ja, dass es einfach nur so ein Zuckerguss ist, der nichts bringt hinterher.
Also das letzte Buch hier, das Zuversichtsbuch in der Führung, habe ich eine Langzeitstudie gefunden. Da haben die in Amerika Unternehmen begleitet über 10 Jahre, die besonders erfolgreich durch Krisen und Komplexität gekommen sind. Und haben geguckt, was haben die eigentlich anders gemacht. Und das siehst du sehr deutlich. Die haben sich maximal fokussiert. Die haben wirklich anders gearbeitet. Die haben auch alles weggestrichen, was sie nicht brauchten, oder nicht jetzt brauchten, haben depriorisiert, haben ein sehr wirkungsvolles Change Management gemacht, nämlich wirklich krass dran geblieben, den Fokus gehalten, das umgesetzt und dann erst das nächste angefangen. Wir haben ja teilweise viel zu viele Initiativen in den Organisationen, das ist ein Overflow an Initiativen. Die Management-Ebene hatte eine sehr stabile Selbstführung. Das heißt, sie sind nicht aktionistisch geworden. Die sind ruhig geblieben, die haben nachgedacht, sich wirklich Raum gegeben zum Nachdenken. Und das sind so Aspekte, wo wir sehen, das ist das Gegenteil von vielem, was im Management in Deutschland gerade passiert, wo, wenn man das mal mit so einem Pilotenbeispiel vergleichen würde, also die haben gesehen, okay, Turbine ist ausgefallen, jetzt fährt das Notfallprotokoll ab, wir fokussieren uns darauf, diese Situation jetzt zu lösen, wir kümmern uns jetzt nicht um das Wetter in keine Ahnung wo. In Deutschland gibt es viele Manager, die wie verrückt auf 1000 Knöpfe gleichzeitig drücken im Cockpit und Schub geben und wieder bremsen und wieder neue Knöpfe und Lenkrad rum. Und das haben wir messen können letztes Jahr in der Studie, dass Arbeit deutlich aktionistischer geworden ist. Und die Wahrscheinlichkeit, dass daraus eine resiliente Leistung wird, die ist ehrlich gesagt gleich null. Das heißt, wenn wir von organisationaler Resilienz sprechen, sprechen wir von fokussiertem Management, mit einer guten Selbstführung, mit einer hohen inneren Stabilität, was wirklich auch Raum für Nachdenken hat. Wir haben in unserer Studie zur Arbeitsunterbrechung gemessen, dass Multitasking und Arbeitsunterbrechung und Meteoritis in der Hierarchie nach oben zunimmt. Die Leute haben überhaupt gar keine Zeit mehr, in Ruhe nachzudenken. Und ich habe ja nur ein kleines Unternehmen, wenn ich ein großes Unternehmen hätte, dann wäre es das Erste, was ich tun würde, den Menschen im oberen Management die Zeit einzuräumen, in Ruhe nachzudenken. Und wer nicht in der Lage dazu ist, ist falsch auf dieser Ebene.
Wo hakt es dann? Hakt es dann im Vorstand, bei den Aufsichtsräten, bei den Gesellschaften? Also wenn du siehst, dass es nicht läuft?
Also das hat auch so ein bisschen wieder was mit dem tayloristischen System zu tun. Wenn wir uns angucken, es gibt ja wirklich manifeste Unterschiede zwischen inhabergeführten Unternehmern und Unternehmerinnen, die einfach wirklich anders auch wirtschaften, oder eben managementgeführten und auch börsendotierten Einheiten, wo einfach andere Regeln gelten und es auch immer auf das Momentum ankommt und eben nicht auf die Nachhaltigkeit oder die Langfristigkeit der Dinge. Und ich habe mich 2019 mit dieser Frage beschäftigt, da kam es ja so sehr mit der Agilität. Und dann habe ich gedacht, okay, wenn eine Organisation agil werden soll, was ist denn dann ein agiler CEO? Also, keine Ahnung, was macht denn der dann anders? Und da habe ich mich intensiv auch mit dem Konstrukt des Aufsichtsrats beschäftigt. Und da muss man sagen, viele CEOs haben ein wahnsinnig enges Korsett, wo sie nach sehr, sehr alten Maßstäben, tayloristischen Maßstäben gemessen werden. Und die haben gar nicht den Raum für diese umfassende Transformation, so wie du sie gerade angesprochen hast. Und ich sage mal, da, wo ich irgendwie darauf treffe, würde ich auch immer sagen, tun Sie es lieber nicht. Das Korsett ist zu eng. Gehen Sie, wenn irgendwie möglich, in den Kontakt mit dem Aufsichtsrat. Also ich begleite zum Beispiel eine Transformation gerade, das sind 17.000 Mitarbeitende, bin ich im engen Austausch mit dem Aufsichtsrat und der Konzerngeschäftsführung, damit die miteinander klar haben, na, welche Umwuchten werden kommen, mit welchen Dynamiken werden das zu tun haben, an welcher Stelle wird es auch betriebswirtschaftlich schwierig, weil ein Veränderungsprozess auch eine Investition ist. Und dafür müssen Ressourcen geschaffen werden. Und es klappt gut, aber da sieht man, wie unterschiedlich die Welt betrachtet wird. Und das sind Möglichkeiten, wo man Unterschiede machen kann. Aber die CEOs, wenn die keinen Raum haben, ja, dann machst du nichts, dann kannst du noch so ein guter Manager oder Managerin sein. Und wir haben ja gesehen, dass es immer mal wieder auch einen anfallhaften Abgang von Frauen aus dem C-Level gibt. Und meistens dürfen die ja nicht darüber reden, weil sie Geheimhaltungsklauseln kriegen. Aber man muss auch nicht Sherlock Holmes sein, irgendwie, um zu sehen, was da passiert ist. Diese nachhaltigen Perspektiven, die diese Frauen in der Regel vertreten haben, passen nicht zu diesem Momentumsystem. Und deswegen sind aus meiner Sicht auch, ist einer der Punkte, warum das auf der Ebene für Top-Managerinnen auch wirklich eine Herausforderung ist.
Dann müsste eigentlich, ne, wenn du sagst, dieses Tayloristische ist so in der DNA drin, eigentlich müsste das dann schon in der Ausbildung beginnen. Oder vielleicht in der Kindheit, ne? Oder, also spätestens in der Ausbildung, dass Menschen ein anderes Weltbild und ein anderes Verständnis
haben. Definitiv. Diese ganze Frage, schaffen wir den Übergang in die zirkuläre Wirtschaft, das zirkuläre Wirtschaften, das Denken in Kreisläufen, Systemdenken, das sind Grundlagen. Und ja, da bringst du es auf den Punkt, wenn man sich die universitären Ausbildungen oder die MBA, ich habe ja auch selber ein MBA gemacht, aber in der anderen Art, wie ich finde, da ist das in der Regel vielleicht mal jetzt als Methode vorgestellt. Ne? Probst Gomez aus St. Gallen oder so. Das ist halt eine Methode von vielen. Aber das Wirtschaften im Ungewissen einfach nicht mehr linear funktioniert. Ehrlich, das ist eigentlich eine Binse. Und da wird es wieder aus der hypnosystemischen Sicht interessant, wenn wir es doch eigentlich alle wissen. Warum tun wir es trotzdem noch? Und das kann man jetzt wieder abwerten und sagen, weil wir jetzt blöd sind. Oder man kann sagen, inwieweit hält das System das denn noch? Und an welchen Systemfaktoren muss geschraubt werden, damit ein anderes Verhalten überhaupt ermöglicht wird?
Ja. Weil wir haben ja jetzt die ganzen Rückwärtsrollen. Das finde ich so tragisch, ne? Wir stehen an dieser wichtigen Stelle, müssten uns eigentlich in so ein anderes Paradigma hinein transformieren und schaffen es nicht und schaffen nur die Rückwärtsrollen, also wirklich zurück, so also gefühlt in die Steinzeit, ne? Also wirklich weit zurück. Und woher kommen diese Rückwärtsrollen? Woher? Also du hast ja beschrieben, dass den CEOs die Kontrolle wiedergibt oder dass sie das Gefühl haben, sie haben den Daumen drauf. Aber in der Vergangenheit hat es ja auch nicht funktioniert. Weil wenn sie zurückgucken würden und sagen, ja, okay, wir machen das dann wie früher, da war ja alles gut, es hat funktioniert, aber so gut hat es ja auch nicht funktioniert.
Na, das, was. Ja, aber das, was du beschreibst, ist ja eine kognitive.
Mhm. Ja.
Also eine Reflexion im bewussten Denken. Mhm. Wir sind aber hier voll im Reaktivmodus. Und das ist das, was die Daten unserer Studie gezeigt haben über die allgemeine Krisenstimmung. Dass 2/3 der Führungskräfte gesagt haben, wir brauchen autoritäre Führung, um das zu bewältigen, die das aber zur Selbststabilisierung benötigen. Das ist eben nicht das kognitiv ausgewählte, oh, wir haben jetzt Krise und jetzt müssen wir diesen Führungsstil nehmen, weil der bringt uns am weitesten, sondern es passiert mit ihnen. Und da kommen alte Bilder hoch, ne, so in der Krise muss der Kapitän die Schotten dicht machen, diese ganzen Geschichten. Und das wird in Teilen auch, was mich ein bisschen sprachlos macht, ungefragt von den Fachmedien übernommen. Von den Wirtschaftsmedien. Die schreiben dann auch genau diese Geschichten. Und ich denke, boah, krass. Nee, bitte wiederholt doch nicht diesen Kappes. Es stimmt einfach nicht.
Ja.
Deswegen ist mein Plädoyer für evidenzbasierte Arbeitsgestaltung und auch Transformationsgestaltung, wir wissen aus der Forschung viel, warum müssen wir diese Runden drehen? Wir haben ganz viel in Selbstmanagement investiert. Aber ganz wenig in Selbstführung, in tayloristischen Organisationen ist die Persönlichkeit an sich nicht gewünscht. Und Selbstführung heißt, gute Selbstführung heißt, es sind Menschen, die sind in guten Kontakt mit sich, können gut ihre Gefühle regulieren, haben eine Selbstfürsorge. Das ist einfach in den sehr viel, also gerade in den großen Konzerneinheiten, überhaupt nicht das angestrebte Managementbild. So, und jetzt stehen wir da, jetzt fehlt uns das. Und jetzt kann man natürlich wieder sagen, verschüttete Milch, alles scheiße, deine Elli, so. Oder wir können sagen, okay, wir müssen sehr schnell, wir müssen das Fast-Track-Programm nehmen, um Menschen zu stabilisieren, die jetzt in herausfordernden Situationen sind. Also wenn ich jetzt Aufsichtsrätin wäre, wäre es das Erste, was ich täte, zu sagen, glaube ich, dass die richtigen Leute da am Ruder sind, die wirklich Krise können, heiß, stabil bleiben, gute Selbstführung haben, fokussiert sind. Und wenn ja, wie kann ich denen den Raum geben, dass sie diese Basis haben, auf der sie diese wirklich herausfordernden Entscheidungen treffen können.
Wie kommen wir da hin? Braucht es da noch ein paar Generationen oder einfach nur andere Menschen? Also ein paar Generationen in dem Sinne, dass Menschen sich dann vielleicht dahin entwickeln über den Zeitgeist? Oder wie können wir da hinkommen? Weil wir haben, es ist ja auch ein, es sind auch Posten, diese Leadership-Posten, wo Menschen auch älter sind, gerade Aufsichtsräte.
Ja, ja, das sind der Thomas und der Jürgen, glaube ich, die jetzt 60 sind, Christian und Weiß. Und ich glaube, ehrlich gesagt, nicht mehr so doll an das Auswachsen. Das habe ich mal. Ich habe immer gedacht, so, ne, irgendwann wird sich das auswachsen, aber wir sehen ja, dass auch sich diese patriarchalen Systeme selbst stabilisieren. Insofern habe ich diesen Glauben nicht. Ich glaube, dass der Markt, ehrlich gesagt, erstmalig vieles lösen wird, wenn wir in die Automobilbranche gucken, wo sich immer mehr Experten und Expertinnen trauen, sehr offen zu sagen, Leute, es sind Managementfehler. Es ist nicht die Politik, es ist nicht der Markt, es ist nicht China, es sind Managementfehler. Es war abzusehen, was passiert. Und natürlich kannst du die Zulieferer in Teilen mit reinnehmen, wenn siehst, was bei ZF passiert unter dem vormaligen CEO. Der hat in der Niedrigzinsphase mal richtig eingekauft, als würde es niemals wieder einen normalen Zinssatz geben. Managementfehler. Und das sage ich natürlich hier gemütlich von meinem Bürosessel aus. Ich weiß, das ist äußerst anspruchsvoll, solche Einheiten zu leiten und zu führen. Aber es gibt ja die guten Beispiele, die es durchaus anders tun. Also auf die Frage, wie kommen wir dahin? Ich glaube, der Markt wird einen Teil des Weges uns abnehmen, weil diese Einheiten nicht mehr überlebensfähig sind. Im Fall der deutschen Automobilindustrie ist das tragisch. Muss man mal gucken, ob das irgendwie noch abgefedert werden kann. Aber jetzt hoffen ja alle darauf, dass diese Verbrennerregelung auf EU-Ebene gekippt wird. Und das ist der Heilsbringer Nummer eins. Und das glaubt man den Experten, dann sagen die einfach lächerlich. So, aber ne, wir neigen dann zu solchen Hoffnungen. Was wäre mein Weg, wenn ich berate? Ich versuche wirklich, den Raum zu öffnen fürs Nachdenken. Ich arbeite sehr viel mit dem Modell von Stephen Covey, Circle of Influence. Ich habe es ein bisschen angepasst, aber radikaler Fokus auf Mögliches. Wir haben ja tiefen Interviews mit 120 CEOs geführt und 57% dieser CEOs waren total dystopisch. Die waren die ganze Zeit und Amerika und China und also nach den Gesprächen hatte ich selber eine Problemtrance. War körperlich spürbar. Die 43 anderen, die haben gesagt, das ist krass, was hier passiert. Ja, also waren viele auch lange im Geschäft, große Einheiten. Da habe ich gesagt, sowas habe ich noch nie erlebt. Aber hilft nichts. Ich habe mich erstmal mit meinem Team zusammengesetzt. Da haben wir die Ärmel hochgekrempelt, haben uns zurückgezogen und haben erstmal darüber diskutiert, was sind unsere Möglichkeiten. Und das ist reflexhaft genau der richtige Weg. Die dystopisch ausgerichteten CEOs, die haben nicht einmal den Satz gesagt, hilft ja nichts, wir müssen die Ärmel hochkrempeln. Ich habe mich mit meinem Team zusammengesetzt. Die waren eher so, und hier sind nur Vollidioten um mich herum. Also wirklich teilweise krass sich geäußert über die eigene Management-Ebene. Und ich glaube, dass einer der Wege ist, den wir ja auch probieren, Räume zum Nachdenken zu öffnen, Zuversicht zu erklären, was passiert, wenn Zuversicht im Unternehmen ist. Warum hilft es den CEOs, wenn sie Zuversicht verbreiten, zuversichtlich führen, weil bestimmte Leistungsparameter steigen. Also es ist unser Versuch quasi zu unterstützen in dieser schwierigen Situation. Ja, also ich tue mich so ein bisschen schwer mit Prognosen. Ich finde, die Welt ist gerade so verrückt, dass ich mir das gar nicht quasi zumuten oder niemanden hier zumuten möchte, Prognosen zu abzugeben.
Ja. Ja. Was findest du, also du hast jetzt schon gerade gesagt, Selbstreflexion, den Menschen in den oder die Persönlichkeit in den Mittelpunkt stellen oder dem Raum geben. Was sind noch so für dich ganz wichtige Merkmale für Führungskräfte, für Leadership jetzt und auch für?
Also wir denken immer in der Dualität zwischen strukturellem Empowerment. Ganz kurz mit Herrschaftszeiten. Ja, gleich wieder vorbei. Zwischen strukturellem Empowerment und psychologischem Empowerment. Weil nur über Mindset oder über People Empowerment gehen reicht eben nicht aus, sondern immer gucken, wo können wir am System, wo können wir mit den Menschen in dieser Dualität. Und das sagen uns ganz viel die Zahlen. Also wenn wir in der Diagnostik können wir relativ prägnant sagen, wo haben wir denn noch einen Blocker im System? Das heißt, wir machen es einfach nicht mehr per Bauchgefühl, Und das ist für viele auf der Führungsebene sehr hilfreich. Ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, wie es anders gehen sollte, weil es doch sehr komplex geworden ist. Aber eins ist klar, und das versuche ich immer zu verdeutlichen. Es gibt wahrlich genug Grund, sich Sorgen zu machen, Angst zu haben, sich zu empören. Am laufenden Band. Wenn wir das tun, dann sagt unser Körper, alles klar, Bewältigungsmodus, Bedrohungsmodus, wir kriegen eine Cortisolinduktion, die hemmt unser logisches Denken und dann sind wir nur halb so schlau. Und das dürfen wir nicht zulassen. Und deswegen ist total wichtig zu sagen, wir nehmen die Dinge wahr, wir nehmen auch die Bedrohungen wahr, aber limbisch darauf zu reagieren, hemmt uns. Und ich bin sprachlos darüber, ich mache ja viele Vorträge. Und wenn ich über das Thema Jammern spreche und Empörung spreche, resonieren alle Führungskräfte darauf und sagen, in Teilen sind sie tief erschöpft, weil auf ihrer Ebene, auf der mitarbeitenden Ebene, überall wird sich empört, überall wird gejammert, die wissen überhaupt nicht mehr, wohin. So, radikal abmoderieren. Also auf deine Frage, wie kann das gelingen, radikal abmoderieren. Lösungsfokus einnehmen. Mit Stephen Covey-Modell arbeiten. Aufmerksamkeitsfokussierung, wo leuchten wir mit der Taschenlampe hin, ist im Moment das Thema Nummer eins. Wenn wir die Empörung rauskriegen und die Jammerei rauskriegen, dann sind die Leute schon wieder doppelt so schlau. Dann können sie auch Wirksamkeit erleben, indem sie was tun. Ich habe heute noch mit jemandem gesprochen, der hat gesagt, er hat das jetzt ausprobiert. In einem Meeting, wo immer gejammert wird, so ein Führungsmeeting. Und da hat er gesagt, wollen wir mal ausprobieren, dass wir das nur 5 Minuten tun. Wir machen den Timekeeper an und danach hören wir auf und gehen nur noch in Lösung. Und dann waren die früher fertig als sonst immer, weil sie die Jammerzeit quasi abziehen. Und dann hat er gesagt, und ist noch irgendwas, weil dann machen wir jetzt Schluss und dann haben wir alle einfach eine halbe Stunde jetzt mehr Zeit, was anderes zu tun. Und er hat gesagt, allen ist die Kinnlade runtergefallen. Das heißt, Unterschiedsbildung ist auch ein wichtiger Faktor. Also hinzugehen und zu sagen, was können wir anders machen als zuvor, weil das dann im Gehirn nicht, ja, sind ja schon Jammerrituale entstanden nach gerade so. Also Unterschiede machen, damit die Menschen einen Unterschied erleben, Jammerspiralen abmoderieren, selber zu gucken, wie kann ich selber in Selbstführung investieren. Na, wie geht es mir denn eigentlich? Und wir haben ja den Führungskräften über die letzten Jahrzehnte, da war das einfach keine Frage, wie geht es dir? Also es war einfach nicht relevant, muss man mal ehrlicherweise sagen. Aber es hat eine Relevanz. Wir wollen nicht die auf alle Knöpfe drücken, sondern wir wollen die besonnen steuern in herausfordernden Zeiten. So, das heißt, dass Führungskräfte mal selber gucken, wie geht es mir eigentlich? An welcher Stelle kann ich aussortieren, fokussieren, Selbstsorge reinbringen? Und es geht natürlich so viel leichter, wenn es im Team ist. Das heißt, wie kann ich als Organisation an der Stelle einen Kurswechsel einleiten? Also es gibt wirklich viele Eingänge, sage ich mal, in ein anderes Arbeiten an der Stelle.
Definitiv. Das ist natürlich der große Switch von, ich sag mal, vom Opfer. Ich bin Opfer der Umstände. Ja, anstatt zu sagen, okay, das ist diese Ärmel hochkrempeln. Was finden wir hier vor und was machen wir damit? Was machen wir daraus? Wie drehen wir das gut für uns rum? Weil es gibt ja immer eine Lösung. Es gibt kein Problem ohne Lösung und man muss aber auf die Lösungsebene erstmal kommen wollen.
Ne? Ja, und diese Empörungsdichte, die hat natürlich über Social Media massiv zugenommen. Die Medien haben es leider auch, ne? Der Übergang vom Printjournalismus in den Digitaljournalismus war ja auch erstmal, okay, es geht über Klickzahlen, Werbung wird über Klickzahlen verkauft, Negativity-Bias, womit verkaufe ich mehr Klickzahlen? Natürlich über Empörungsnachrichten. Also das ist ja eine Zeitgleichheit von unterschiedlichen Themen und Dynamiken, die macht es schon dicht. Aber wenn ich sehe, wenn jemand zum Beispiel Vorstand in einem Tennisclub ist, und dann ist jetzt so, dass, keine Ahnung, ist ein Rohr geplatzt. So, dann würde doch jetzt niemand hingehen und sagen, jetzt empören wir uns erstmal alle eine halbe Stunde lang über das Wetter oder über das oder das. Sondern aller Wahrscheinlichkeit nach würde man sagen, okay Leute, das Problem müssen wir jetzt lösen. Ja, hat jemand einen guten Kontakt hier zu einem Rohr? Keine Ahnung, wie es heißt, Rohrleitungsunternehmen. hat jemand die Möglichkeit, also Menschen sind absolut in der Lage, Lösungen zu finden, aber eben dann, wenn sie nicht empört auf dem Stuhl rumhängen.
Ja, ja, ja. Ich meine, Deutschland und deutsches Management oder deutsche Firmen sind ja eigentlich für Tatkraft und Disziplin und hohe Qualität bekannt. Ne? Woher kommt das auf einmal? Also, was siehst du da als Grund, so in so ein Jammertal auf einmal zu verfallen? Also im Prinzip ist ja so eine Nichtbereitschaft, wirklich in die Transformation zu kommen.
Also man muss schon sagen, dass diese Krisenstapelung und diese Wechselwirkung auch zwischen den Krisen, deswegen sprechen wir von Polykrisen, das gab es einfach wirklich noch nie. Es gab immer Krisen und die Menschen können auch gut Krisen, sonst wären wir ja nicht mehr da. Aber das ist schon eine andere Hausnummer. Und wenn jetzt jemand noch sagt, kann ich, würde ich sagen, hat die Verschiebung nicht verstanden von dem, was da gerade passiert. Also deswegen, es ist ein Höllenjob, wenn man es mal so sagen will. Und es gibt die Persönlichkeiten, die jetzt stabil bleiben und anders steuern. Das sind Aufsichtsräte, sind jetzt massiv gefragt, aus meiner Sicht. Das an der Stelle zu gucken, in der Krise zu managen, ist einfach wirklich eine ganz andere Kompetenz, als zum Beispiel Wachstum zu generieren. Und warum halten wir daran so fest? Der Taylorismus, ich fürchte, das ist jetzt unsubstantiiert, also ich kann es zumindest wissenschaftlich nicht untermauern, aber mein Gefühl ist, dass das ganze Thema der Effizienz und Prägnanz und dieser Formalordnung schon auch ein deutsches Thema ist. Und als Kompetenz erblüht das im Ingenieurswesen. Na, da ist es mit Sicherheit eine große Kompetenz, deswegen gibt es auch so wahnsinnig viele schlaue Ingenieurinnen und Ingenieure in Deutschland. An anderen Stellen ist es halt höchst hinderlich. Und Taylorismus ist von der Grunddynamik, oben wird gedacht, unten wird gemacht, völlig absurd. Unternehmen in komplexen Umgebungen und steigender Ungewissheiten auch tayloristisch zu managen, aber es ist ein bisschen, glaube ich, auch in der Persönlichkeit verankert. Mhm. Es schwerfällt, das loszulassen, obwohl es kein einziges Argument mehr gibt, daran festzuhalten.
Ja. Ja, kommen wir zur letzten Frage, Vera. Was wäre dein Wunsch, dass, was die Hörerinnen mitnehmen, jetzt nach diesem Gespräch? Oder was möchtest du gerne vermitteln? Was ist deine Mission? Wofür stehst du jeden Tag auf?
Oh, das wäre jetzt lang, wofür ich jeden Tag aufstehe. Ich mache es mal eine Nummer kleiner. Ich nehme deine erste Frage. Was ich mir total wünschen würde, ist so dieser Appell, der mir so am Herzen liegt, zu sagen, schlagt bitte Empörungsangebote aus, bleibt schlau, ne, bleibt im Denken. Lasst euch da nicht K.O. setzen, weil wir brauchen die Intelligenz der Menschen jetzt. Hm. Und dann gelingen auch die Lösungen. Das ist, und das vom Prinzip her heißt das Fokus auf das, was geht. Und Menschen, die das jetzt anpacken, Tag für Tag. Hm. Das würde ich mir sehr wünschen, dass an uns am Gespräch das auch ein bisschen hängen geblieben ist.
Ja. Ah, ganz bestimmt. Vielen herzlichen Dank, Vera. Danke für deine Zeit, für die Einblicke und für das Teilen deiner Erfahrung und auch deiner Kompetenz und alles, was du dir erarbeitet hast. Wirklich super spannend. Vielen herzlichen Dank.
Ja, ich danke dir ganz doll für das schöne Gespräch. Dankeschön.
Ich bin Simona Deckers und das ist der The Path of Purpose Podcast. Connecte mit mir auf LinkedIn und Instagram. Auch dort findest du das Neueste zu Leadership und Power pur. Buche dir ein Beratungsgespräch mit mir, wenn du mehr über gute Führung und Leadership wissen möchtest.